Kontrovers bei Leute, wir müssen reden. Wir müssen reden.
Interview mit Anni und Stadi von Ignition.
Herzlich willkommen, liebe Metalheads, zur 151. regulären Folge dieses Metal-Podcasts. Und heute reisen wir von der Theorie ganz weit in die Vergangenheit. Wir schließen den Kreis zur 6. Folge dieses Podcasts. Damals war die Welt noch aus Holz. Metal kam im Radio und das meiste von dem, was ich gesagt habe, ist gelogen. Außer, dass wir den Kreis schließen zu Folge 6, nämlich zur Band Ignition, die damals das 2. Interview hier in diesem Podcast waren.
Yeah.
Vor langer Zeit. Und dafür sind Andi und Schalli zurück. Hallo, ihr beiden.
Mahlzeit.
Grüß euch.
Habt ihr euch die Folge damals eigentlich angehört?
Na klar.
Ja, hinterher auf jeden Fall.
Und wie war die?
Cool.
Ich dachte, wir wollten sagen, geil.
Geil!
Ja, richtig, richtig geil.
Geil!
Geile Folge, Mann. Voll geiler Scheiß, ja. Ja, so ist das. Heute sitzen wir hier in den heiligen Hallen des Bergkönigs oder so ähnlich, also in den Metal-Markus-Metal-Tonstudios, weil die KI hat mir mehr unterstellt, ich hätte ein eigenes Tonstudio und könnte darum so gut mich selbst aufnehmen, wo ich auch dachte, ah, okay, ja, cool.
Hallo auf die KI.
Ja. Die kann schon tolle Sachen, aber das war eine Behauptung, die fand ich irgendwie seltsam.
Hat die einfach gelogen?
Ich weiß nicht, wenn du sie fragst, sagt die dann, ja, tut mir leid, ich habe nicht so genau nachgeguckt.
Wahrscheinlich.
Geil.
Also, ich wusste auch nicht, dass ich angeblich Sänger bin, das hat sie auch behauptet, darum, also egal.
Ja, irgendwas müssen wir mal ran jetzt, würde ich sagen, wenn die KI das behauptet, muss ja nachlegen, dann ist ja quasi...
Ach so.
Das war ein Auftrag.
Ein Auftrag an meine Person, okay. Mhm. Ja, bevor wir hier allzu sehr abschwaffen, versuchen wir mal einen Hauch von Seriosität hier wieder reinzukriegen.
Voll.
Und zumindest ein bisschen über das eigentliche Thema so zu quatschen. Ja, Folge 6 haben wir schon gesagt, wart ihr das letzte Mal hier, beziehungsweise damals haben wir uns ja noch virtuell gesehen. Über 2 Jahre ist das her, da war euer Album Vengeance gerade ganz neu. Ja, und wenn ihr jetzt so mal auf damals zurückblickt, auf eure Persönlichkeiten von damals und was ihr vielleicht im Interview so erzählt habt. Für welche Aussage müsstet ihr euch dann gegenseitig mal gewaltig Ohrlaschen verteilen?
Also, dafür müssten wir jetzt erstmal nochmal ein Recap machen, glaube ich.
Genau. Und dann würden wir wahrscheinlich das ein oder andere finden. Also, da bin ich mir sicher.
Wir schalten die Folge an dieser Stelle nochmal ein und hören sie komplett.
Nein. Genau.
Nee, mal im Ernst. Gibt es irgendwas, was ihr damals so gesagt habt oder was ihr an Erwartungshaltung, an Vengeance hattet, wo ihr so im Rückblick sagen würdet, boah, da sind wir vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen?
Eigentlich nicht, ne?
Ich glaube nicht. Nö. Also, ich sag mal so, wir haben ja, als die Platte rauskam, schon klar überlegt, was machen wir jetzt als nächstes, ne, mit so unterwegs sein, Touren und dann danach irgendwann das nächste Album anzugehen. Und wir waren mit der Platte auch tatsächlich wirklich fleißig unterwegs. Also waren innerhalb dieses Jahres nach der Platte, ich glaube, einmal quer durch die Republik, von Nordost nach Süd und Westen waren wir da, bis in die Schweiz rein, haben echt viele coole Konzerte gespielt und mit tollen Bands und tollen Leuten auch ganze Wochenende verbracht dadurch. Und so gesehen haben wir eigentlich das, was wir uns da vorgenommen haben, durchaus auch, kann man sagen, erreicht. Also mit einer richtig geilen Zeit halt, ne?
Geil.
Geil. Richtig geil.
Richtig geil. Was war am geilsten in dieser Zeit? Weil das waren ja so die Nachwehen von Corona. Ne? 2023 fing ja alles so langsam wieder an. Habt ihr da irgendwelche Einschnitte bemerkt? So Besucherzahlen technisch oder so? Weil ganz aktuell weinen ja alle rum, dass kleinere Clubkonzerte aussterben. Könnt ihr das bestätigen so aus der jüngsten Vergangenheit?
Ich würde sagen eher nein. Also aussterben tun die nicht. Was tatsächlich schwieriger geworden ist, den Veranstaltern Sicherheiten zu geben. Weil da sind tatsächlich da die Veranstalter mittlerweile hingegangen und die canceln halt schneller Shows. Ne? Früher hat, also als ich wie angefangen habe, Musik zu machen, gab es halt die berühmt-berüchtigte Abendkasse, ne? Mit beiderseitigem Risiko, sag ich mal. Und in den Regelfällen hat das immer ganz gut funktioniert. Klar gab es auch Ausreißer, ne? Aber das ist heutzutage kein Veranstalter mehr bereit, auf die eigene Tasche halt zu nehmen, ne, was auch im gewissen Rahmen halt verständlich ist, nicht komplett, also da habe ich da auch noch eine eigene Meinung zu, aber grundsätzlich würde ich das nicht sagen, also die kleinen Konzerte, die laufen eigentlich immer noch gut, sag ich mal, ne? Also die müssen natürlich gut beworben werden, ne? Also so ohne Arbeit oft zu erwarten, dass die Leute kommen und einem die Bude einrennen, so, das gibt es halt nicht, ne? Das ist halt ein bisschen naiv, sag ich mal, ne?
Ja, und ich glaube, was einfach schwieriger ist so für Bands in unserer Größenordnung, ist, dass wenn man so guckt, dass in Läden, wo wir eigentlich immer so spielen konnten oder gespielt haben, dass ja mittlerweile da Bands in Größenordnung spielen, die wir früher als Kinder gehört haben oder als Jugendliche gehört haben, die kommen jetzt hin und spielen auf einmal in so 150er Clubs. Was war letzte Woche? Vicious Rumors im Don't Panic. Ein Kollege von mir war da, da waren irgendwie 50 Nasen oder sowas. Ach, du Heilige. Wo ich mir denke, ey, da hätte ich früher mir ein Bein ausgerissen, um die zu sehen. Und jetzt spielen die im Panic. Da waren bei uns mehr. Also so, das klingt total bescheuert, aber ich glaube, das ist eher das Problem, dass in den kleinen Clubs immer mehr Bands, die eigentlich größer sein müssten oder größer waren, wieder da spielen müssen halt. Ne? So, dass es halt weniger Möglichkeiten für Bands wie uns gibt, da irgendwie reinzurutschen oder reinzukommen.
Vicious Rumors im Don't Panic klingt schon hart. Also.
Im kleinen Raum. Ganz böse. Hey,
Goldgrube Kassler genau dasselbe. Ja. Ne? Das ist auch ein Laden, sagen wir mal, 180 ist Ende. Klar machen die den Laden voll, aber dass die da überhaupt spielen, ist halt, ne, das ist halt so eine Entscheidung von denen, dass die halt auch auf Nummer sicher gehen. Lieber eine volle Hütte, ne, als, ja, ne, als gar kein Konzert, ne, oder eine leere große Halle. Ne, das ist dann, macht das Ganze halt schwieriger.
Ja, ist kein schönes Thema, ne, so irgendwie.
Ja, also das große Problem ist, glaube ich, nicht die Motivation der Leute, die zu den Konzerten kommen. Das Problem ist einfach, dass, also seitens der Veranstalter auch viel auf Sicherheiten gesetzt wird. Ne? Also ich sag mal so, wenn man, also es gibt genug Läden, muss jetzt namentlich nicht nennen, wo dann wirklich dann die eine Coverband nach der nächsten halt spielt, ne, oder quasi die nächste Tribute-Band. Aber muss dazu sagen, die Leute kommen und wollen das halt sehen, ne? Und so gesehen ist das halt auch fair, ne? Also klar muss man am Anfang, dann nach Corona, war das halt so, dass viele Läden sich damit tatsächlich wieder so die Kassen gefüllt haben, was ja absolut in Ordnung war, weil, ne, die haben halt 2 Jahre lang gar nichts bekommen, ne? Da war dann Totentanz, ne? Ich kenne einen Veranstalter, also den Kollegen hier aus dem Pitcher, ne? Der hat halt quasi sein Haus verkauft, damit er den Laden halten konnte, ne? Das muss man auch erstmal machen, ne? Also der hatte 2 Jahre keinerlei Einkünfte und na klar, lässt er dann danach erstmal Tributes und Coverbands spielen. Und hat funktioniert, der Laden läuft, der ist immer voll. Ja, absolut nachvollziehbar, ne? Aber wie gesagt, ist halt, irgendwann muss dann halt auch wieder so das Umdenken, das hat stattfinden, dass man auch tatsächlich auch wieder kleinere Bands spielen lässt, ne? Oder auch generell überhaupt mal Bands spielen lässt, die halt keine Covermucke machen halt, ne? Und das ist halt so, ist halt nicht bei jedem Laden angekommen, ne? Und ist halt, macht das Ganze halt schwierig. Ja.
Und Umdenken ist ein schönes Stichwort als Überleitung für unser nächstes Thema. Klar, wir möchten über euer neues Album quatschen. Wie heißt es gleich nochmal?
All will die.
Geil.
Ja, haben wir richtig geil einen rausgehauen.
Und Umdenken, könnt ihr euch vorstellen, worum es geht? Es hat natürlich wie damals auch schon wieder was mit dem Cover zu tun. Bei eurem dritten Album hattet ihr ja urplötzlich nicht mehr diesen grünen Touch, sondern dieses sehr martialisch aussehende Wikinger-Cover. Und jetzt für das neueste Werk habt ihr sowohl die Farbgebung, würde ich mal sagen, als auch die Wikinger komplett ad acta gelegt und habt da was, was mich so im ersten Impuls irgendwie an Iced Earth vom ganzen Look and Feel erinnert hat. Und deinem Lachen entnehme ich, dass das jetzt nicht so ganz zufällig ist.
Also sagen wir mal so, es ist nicht so gewesen, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt ein Iced Earth Cover oder irgendwas in der Richtung, sondern ja, die Wikinger sind verschwunden. Das war eine bewusste Entscheidung nach dem letzten Album. Vengeance war auch das eines der Alben, wo wir das erste Mal mit dem Cover-Designer, dem André Bartulovic von All Things Rotten zusammengearbeitet haben. Naja, und dann ist dann klar, okay, die Wikinger-Saga haben wir jetzt 3 Alben gehabt, jetzt reicht jetzt auch so langsam. War halt klar, okay, es geht auch motivisch einfach in eine ganz andere Richtung. Und da es halt dann, als wir die Songs geschrieben haben, auch musikalisch so ein bisschen in eine andere Richtung ging, also mehr ein bisschen thrashiger, ein bisschen moderner geworden ist, bedingt halt auch durch die Besetzungswechsel, die wir dann wieder zwangsläufig hatten, ja, passt das einfach auch vom Motiv her zu dem Neuen, was auf der Platte irgendwie Ignition ausmachen soll. Und wir haben halt verschiedene Ideen gehabt, was könnte man da drauf machen, und der André hat dann irgendwann eine Idee geschickt und ja, also ich finde das schon sehr passend und erinnert tatsächlich so ein bisschen, Iced Earth kam immer, er schrieb auch direkt so, ah, ich glaube, ihr wollt sowas wie Iced Earth, und er hat dann irgendeinen Plattennamen gesagt, wo ich nicht mehr drauf komme, und ich so, ja,
wahrscheinlich
genau.
Wahrscheinlich
Dark Saga? Dark Saga, genau, Dark Saga kam es dann raus. Und dann sagte er, ja, ich mach da mal was. Und ja, so ist halt jetzt das Cover entstanden.
Und wo kommt dann jetzt diese böse, düstere Stimmung her? Weil ganz im Ernst, All Will Die Hat das was mit der aktuellen Weltlage zu tun? Weil nüchtern betrachtet, klar, Vengeance, also Vergeltung, ist jetzt ja auch kein Happy-Hippo-Metal. Übrigens, Props an Andy, ne, für diesen Terminus.
Happy-Hippo-Metal? Hab ich das gesagt?
Müssen wir kurz mal hier nochmal erwähnen. In Folge 6 hast du tatsächlich diesen Begriff verwendet, ja, weil du eure Stilistik beschreiben wolltest.
Ah, okay.
Und hast gesagt, ja, wir machen nicht so diesen europäischen Happy-Hippo-Metal, hast du irgendwie gesagt. Und es ist wirklich kein Scheiß. Meine Frau zum Beispiel hat diesen Begriff seitdem ständig verwendet.
Sehr schön. Direkt ein Trademark gesetzt.
Ja, ja, absolut. Großartig. Und ich musste auch mal ihr wirklich sagen, Kathi, den Begriff gibt es eigentlich nicht. Aber sie meinte, ja, aber jeder weiß, was gemeint ist.
Ja.
Und es hat sich tatsächlich so im Dunstkreis dieses Podcasts etabliert, für bestimmte Power-Metal-Sachen wirklich zu sagen, Happy-Hippo-Metal. Also auch wenn man halt beim Album des Monats über Platten spricht, zu sagen, ja, das ist jetzt echter Happy-Hippo-Metal. Ne? Das ist jetzt happy, aber nicht Happy-Hippo, ne? Also nicht albern. Also vielen Dank dafür. Also,
ja, sehr gerne.
Alle, die es nicht wussten, lieber Terminus, da reißt Schalli direkt die Hütte ab.
Ja, Geister. Keine mehr.
Wobei ich muss ja dazu sagen, es ist immer so schwierig, also die fragen wir, ihr macht Power-Metal. Und wenn man in Deutschland wirklich sagt, ihr macht Power-Metal, dann denkt man zwangsläufig an
wo so, sind die Kostüme?
Genau, an so Kostüm-Metal oder halt auch, nehmen wir mal, so weiß ich nicht, so dieses skandinavische Stratovarius. Und ich finde das alles geil. Aber es beschreibt ja nicht das, was wir machen, weil es so eine, also was Fröhliches dabei hat. Und deswegen
ja, Stratovarius jetzt nicht immer, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, also nur von den Melodien und sowas halt sehr, sehr melodisch. Und das war, glaube ich, eher so der Grund. Also ich finde die Musik trotzdem super. Habe auch ganz viel davon zu Hause, muss ich gestehen. Ne?
Brauchst du nicht, verschäme mich auch.
Ja, schäme ich mich auch nicht für.
Ey, wir haben
also seitdem ich bei euch bin, schäme ich mich für kaum noch was. Ey.
Das musst du jetzt mal erklären. Was wieso? Ach, gibt es so Aufnahmerituale oder wie?
Nee, überhaupt nicht. Aber gar nicht. Wir haben einfach Spaß an dem, was wir machen. Und warum sollten wir uns dafür irgendwas schämen? Also
wir nehmen uns nicht so hin. Also nicht so wir ernst, sag ich mal so, ne? Wir machen zwar ernst, Musik lieber ernst nehmen, aber so untereinander sind wir eigentlich alle Kumpels.
Ja.
Ja, das ist immer schon eine gute Voraussetzung, trotz Besetzungswechsel, ne, die man hier irgendwie in der heutigen Zeit kaum vermeiden kann. Was ist denn bei euch passiert? Oder ist das ein böses, gehütetes Geheimnis?
Nö, gar nicht. Es ist halt tatsächlich wie immer der übliche Faktor Zeit, ne? Kann man relativ kurz fassen. Wir sind alle berufstätig, ne? Machen nur als semi-professionelles Hobby, sag ich mal. Und ja, da ist halt der Faktor Zeit, Familie, ne, und Arbeitsleben, der kann man nun mal nicht schön reden. Und wir machen ja auch tatsächlich zeitlich, versuchen wir das Maximum rauszuholen, was halt in unseren Möglichkeiten steht. Jetzt das Album, das kam jetzt tatsächlich wieder im 3-Jahres-Rhythmus raus, ne? Haben wir aber tatsächlich doch relativ flott bearbeitet, weil wir halt getourt haben. Und danach haben wir uns halt hauptsächlich auf das Album konzentriert und bei der Besetzungsgeschichte war es halt so, dass man, dass der Lukas dann einfach nicht mehr zeitlich, also so verfügbar war, wie wir es gebraucht hätten, ne? Und ja, und ich sag mal so, dann ist der Christian noch ausgestiegen nach der Tour, weil auch er tatsächlich, der hat noch ein Modelabel für Stahlkind, ne? Also vielleicht kennt das ja einer, das ist ja auch, ist in Rumeln, ist ja jetzt nicht so weit weg. Die machen halt so Malocha-Klamotten halt, ne? Und da hat es dann auch einfach nicht mehr gepasst. Und ja, da mussten wir halt gucken, wie wir darauf reagieren, ne? Da ist der Andi dann an die Gitarre gegangen und zum Glück hatte unser alter Schlagzeuger Dominik, ne, der auch in der Urbesetzung dran war, Zeit für die Drums. Ja, und der Thorsten ist auch tatsächlich Teil der Urbesetzung gewesen als Bassist. Der hat uns damals verlassen, weil er ein Kind gekriegt hat.
Kind
auch da wieder,
groß,
tatsächlich, ne? Auch, sind wir auch da wieder beim Faktor Zeit. Bei uns ist es tatsächlich immer nur tatsächlich Zeit für die Band, ob man die hat oder nicht hat, ne? Und da wir das halt immer fleißig weitermachen wollen, auch weiterhin so auf dem professionellen Niveau, wie wir das betreiben, auch betreiben wollen, geht das halt nicht mit, wenn man nicht entsprechend genug Zeit dafür hat. Ne? Das sorgt dann irgendwann für Stress und da haben wir gar keinen Bock drauf untereinander. Weil auch, sagen wir mal, auch mit allen, wo wir jetzt quasi uns von getrennt haben oder wieder zusammengefunden haben, das ist halt immer auf einem fairen, ehrlichen Niveau und das ist halt auch wichtig, ne? Also, dass man sich auch in die Augen gucken kann und sich nicht zerstreitet wegen so einer Scheiße. Ne? Das ist halt Musik, ja, macht auch Spaß, aber Familie ist halt immer wichtiger, ne? Ist halt so.
Ja, Familie und vor allen Dingen auch Jobs, ne? Wenn man jobmäßig halt sehr eingebunden ist. Ich meine, ich kenne das ja selber. Mich fragen ja auch gerne Leute, wie schaffst du es eigentlich, jede Woche eine Podcast-Folge zu machen? So, ja, indem man sich die Zeit nehmen muss, ne? Aber es ist ja einfacher, wenn man etwas alleine mehr oder weniger macht, als wenn man 4 oder 5 bis 6 Leute an einen Tisch kriegen muss, um Konzerte zu spielen, ne? So nach dem Motto, ey, Konzerte, nee, da wird Oma 80. Schwierig.
Ja. Und wenn du noch Schichtdienst dabei hast, ne, wird das nicht einfacher, sag ich mal, ne?
Absolut. Und Schichtdienst ist auch mal wieder so ein schönes Stichwort. Wir haben jetzt ja schon gesagt, das neue Album sieht ein bisschen düsterer aus. Und offizieller Natur sagt ihr ja, glaube ich, immer noch, ihr macht Ruhrpott-Metal. Und bezeichnet euch selbst als Duisburger Band, was ja, glaube ich, nicht so ganz passt. Wir sitzen hier gerade in Moers und Schalli, du wohnst hier, glaube ich, um die Ecke. Ne?
Also ich wohne tatsächlich jetzt mittlerweile genau an der Grenze zu Duisburg. Ich bin gebürtiger gebürtiger Duisburger und habe da auch jahrelanges meines Lebens gewohnt. Ich habe dann irgendwann meine Eltern zusammen Haus gebaut und da halt dann zu zweit gebaut haben, ist das ein bisschen größer, also ein Grundstück. Und dann haben wir da tatsächlich direkt an der Grenze gefunden. So. Und ja, was soll ich dir sagen? Jetzt bin ich halt Mörser, aber wie gesagt, direkt an der Grenze zu Rumeln. Im Herzen wie Unterduisburger.
Ja, und der Rest
halt, ja, das ist halt, wie gesagt, zusammengewürfelt jetzt mittlerweile, ne? Klar, jetzt ist wieder der Thorst wieder dabei gekommen, der ist halt auch Duisburger. Aber so der Urgedanke ist halt immer so eigentlich im Herzen.
Und wir proben ja halt auch noch mitten in Duisburg.
Genau.
Also ist ja so, der Proberaum ist halt doch eigentlich genau da, mitten in der Industrie. Ja, da kann man schon noch sagen, es ist eine Duisburger Band.
Ja, der Ruhrpott, wo wir Duisburg jetzt aber zuzählen. Ich meine, hier sind wir gerade am Niederrhein. Ganz wichtig für Leute, die in Moers wohnen. Aber also für mich jetzt nicht, ich komme ja aus Essen. Aber ich hab das mal gelernt. Ne? Also wenn du Leuten hier in Moers sagst, wir sind hier ja im Pott, ne, dann gucken die dich an so,
bitte?
Ich bitte sie.
Bitte?
Genau, das verbitte ich mir. Das finde ich letztlich. Ruhrpott und heutzutage, ich glaube, Mille von Creator hat das mal gesagt auf die Frage, was hältst du vom Ruhrpott? Er hat irgendwie gesagt, ja, das ist in der heutigen Zeit ein romantisierter Ort, wo dann viel von dieser Kumpel-Mentalität gesprochen wird, durch den Bergbau und Co. Und wie ist das jetzt für euch? Hat das irgendeinen Einfluss auf das Songwriting für diese apokalyptische Grundstimmung von All Will Die gehabt? Oder ist das einfach für euch kreativer Eskapismus, würde ich es mal nennen?
Boah, jetzt hängst du aber das Niveau ganz schön hoch.
Also, ja, komm, wir haben niedrig angefangen.
So philosophische Gedanken haben wir uns gar nicht gemacht, glaube ich. Ich glaube, es war einfach, dass es hart, so härter geworden ist. Tatsächlich, glaube ich, nachdem dann irgendwie nach der letzten Platte wieder Besetzungswechsel hatten, wurde es halt irgendwie einfach natürlicher, dass das sowohl der Seppel und als auch ich beim Songwriting noch mehr mit beigetragen haben. Und als wir dann für uns klar war, Wikinger ist nicht mehr, und wir vielleicht auch einfach gucken, in welche Richtung es geht, wurden die Songs irgendwie halt härter. Egal, was wir uns angehört haben. Wir haben, glaube ich, 16 Songs für die Platte geschrieben, 10 nachher ausgesucht und alle gingen halt in die etwas härtere Richtung, ein bisschen thrashiger, ein bisschen moderner als das, was wir vorher gemacht haben, aber trotzdem immer noch so wiedererkennbar wir. Und All Will Die war tatsächlich einer der Songs, wo wir uns die Demos angehört haben und eigentlich gesagt haben, egal, was wir machen, der muss auf die Platte. Und ja, das war so der, wo wir eigentlich uns alle als erstes drauf geeinigt haben. Und als dann ging, ja, was machen wir denn für einen Titel, haben wir halt überlegt, okay, das Ding ist jetzt härter geworden. Das war der Song, auf den wir uns alle geeinigt haben. Und irgendwie so nach dem ganzen Kack, irgendwie nach Corona, die Tour mit Vengeance war super und jetzt haben wir ein neues Album, eigentlich nochmal so ein Statement zu setzen. Und ich meine, der Titel ist platt, ist jetzt nicht philosophisch hochtrabend, aber passt irgendwie zu dem, zu der Stimmung, die wir damals hatten, nach dem Motto, wir bringen einfach jetzt das Härteste raus, was wir bisher rausgebracht haben, also lass uns den Titel auch so nehmen.
Ja, klingt doch schlüssig.
Ja.
Hättest jetzt ja auch voll einen vom Leder ziehen können.
Also, ja, auf jeden Fall, okay. Auf jeden Fall.
Oder einfach sagen können, Sky.
Sky. Sky, auf jeden Fall.
Ja, ja, geil ist die Platte sicherlich. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Vor euch steht jemand, der eigentlich kein Metal hört, und ihr müsstet versuchen, ihn zu überzeugen, dass eure Platte eben geil, ne? Dass die geil ist. Und dafür hättet ihr genau ein einziges Riff zur Auswahl, das auf diesem Album ist.
Boah!
Was
Alter
würdet ihr,
Schwede, jetzt wird's schwierig.
Was würdet ihr dann nehmen und vor allen Dingen, warum?
Boah, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, weil ja alles geil ist.
Genau.
Ja, komm, das ist doch die Standard.
Nehmen, boah, also, keine Ahnung. Also, da ist halt tatsächlich, das ist halt die Frage, wen du da als Gegenüber hast. Jemanden, der schon Metal hört und noch nie Metal gehört hat?
Ich glaube, ich würde.
Also, beim letzten Album hättet ihr A New Dawn genommen.
Ja, genau.
Okay.
Genau. Also, wenn das jetzt weiblich überzeugt werden müsste, weil das war ja unsere Schunkelballade, ne?
Genau.
So ein bisschen, ne? War ja ein bisschen was fürs Herz.
Wieso möchtest du keine Männer überzeugen?
Ja, ja doch, aber da hätte ich einen anderen Song gewählt, vielleicht. aber ich glaube, ich würde entweder Under the Reign of the Psychopath nehmen oder End of the Night. Das wären so die zwei Songs, glaube ich, wo ich sagen würde, hör da mal rein. Dann bekommst du einen ganz coolen, ganz guten. Und Psychopath, glaube ich, wäre meine erste Wahl.
spannend, weil dazu kommen wir nachher nochmal. Mhm. Jetzt müssen wir mal hier den Mann aus der Reserve locken, der sich bisher so im Hintergrund hält.
War ich? Ja. Frage mit drei Buchstaben.
Ich? Du zeichnest dich jetzt ja nicht nur als Sänger und auch sicherlich Komponist für das Album aus, sondern hast ja auch die Scheibe in eurem eigenen oder in deinem eigenen Studio, würde ich ja mal denken. Zumindest selbst gemischt. Don Fallus, ja. Das erstmal, was genau bedeutet das? Und wie kommt man, oder ist das nicht jugendfrei? Müssen wir dann hier?
Ich glaube, da müssen wir die explicit Lyrics drüber setzen.
Ja, okay, für die Folge aktiviere ich das dann.
Nee, also, das war tatsächlich eine Scheißhaus-Idee, der Name. Also, das ist, glaube ich, eine Scheißhaus-Idee vom Kriki damals. Nee, wir mussten irgendwann in die erste Scheibe reinschreiben und ich sag mal so, das Wort Pimmel ist dann ein oder andere Mal gefallen. Ja, und dann war das John Fallows Studio halt geboren. So. Was soll ich dir sagen? Ja. Also war tatsächlich wieder eine ganz stumpfe Geschichte. Bei Bier auch.
Mm. Wie könnte es auch anders sein? Wo entstehen Ideen meistens? In bierseliger Laune.
Du fragst dich, warum wir uns eigentlich für nichts mehr schämen.
Ihr wisst ja, das hören jetzt hunderte von Menschen.
Ja, sicher.
Schön wär's. Ja. Nein, aber jetzt mal unabhängig vom Namen des Studios, du hast ja dann quasi alles in der Hand, die Fäden zumindest, alle Fäden hast du in der Hand und dreht man da nicht irgendwann mal am Rad so nach dem Motto, oh, wie soll ich das machen oder ich werde nie fertig oder ich habe mir das alles ganz, ganz anders vorgestellt, weil ich glaube, jeder kennt das ja. Man hat irgendwas im Kopf und man weiß eigentlich auch, wie das gehen müsste, aber irgendwie klappt es dann am Ende doch nicht.
Also was die Songs angeht, ist das immer relativ einfach, weil die machen wir tatsächlich mehr oder weniger zusammen. Ne? Also da setzen wir uns tatsächlich hin in einer konspirativen Runde und sprechen darüber, was uns gefällt, was uns nicht gefällt und was man noch verbessern kann. Das ist halt so ein Wirkungsprozess. Ne? Also das ist quasi im Endeffekt so eine etwas verlängerte Pre-Writing-Zeit, sag ich mal, die wir für das Album verwenden. Und wenn wir dann damit fertig sind, dann gehen wir tatsächlich in die Endproduktion und nehmen das vernünftig auf, ne? Also in High-End dann. Und ja, da gibt's eigentlich nicht viel zu meckern, wo dann wirklich wieder Zeit dabei drauf geht und wo wir uns tatsächlich bei der Vengeance wirklich, also ich mich jetzt persönlich, ne, also jetzt nicht verrannt habe, aber wo ich mir wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen habe, das war halt bei der Vengeance, bei der aktuellen Scheibe haben wir von vornherein gesagt, das Master lassen wir jetzt mal jemand anders machen, weil also da ist letztes Mal so viel Zeit bei drauf gegangen und also bei der Vengeance-Scheibe war das so, da haben wir quasi für den Mix, da habe ich erst 3 Wochen unten im Keller gesessen, damit war ich dann auch fast zufrieden. So, und dann habe ich das Master gemacht und gedacht so, irgendwas stimmt hier nicht und das gefällt mir nicht, irgendwas ist ja kacke. So, dann habe ich nochmal damit angefangen und den ganzen Scheiß über den Haufen geworfen und habe nochmal 2 Wochen unten gesessen. Und dann, siehe da, funktioniert halt auch beim Master alles, wie ich mir das gestellt hatte. Aber da sind dann tatsächlich knapp 1,5 Monate bei draufgegangen, so, ne? Und die fehlte dann woanders, ne? Das war schon echt hart. Also, aber mittlerweile ist das nicht mehr so wild, tatsächlich. Also, das ist schon, also läuft ganz gut.
Aber du hast jetzt gesagt, ihr macht das ja meistens dann gemeinsam. Das heißt, ja. Es gibt irgendjemanden, der auch bei deinen Vocals zum Beispiel die Endabnahme macht oder bist du derjenige, der die Endabnahme machen
muss? Nö, also das, wie gesagt, auch da gehen wir, also wie ich ja schon vorhin gesagt habe, diese Pre-Production-Phase, da sind wir eigentlich schon vocal-technisch recht final, sag ich mal, ne? Und da, wie gesagt, dann, wenn das quasi nicht auf Gegenliebe stößt, wird es auch neu gemacht oder man verändert Parts oder macht neue Gesangsschlenker oder sowas. Also da wird immer dran gearbeitet so, ne? Und die Endabnahme machen wir alle. Also das ist jetzt keine One-Man-Show oder so. Also das ist tatsächlich ein reines Teamprojekt.
Und bei Teamprojekten gibt es ja vielleicht auch manchmal Krisen. Gibt es irgendeinen dieser 10 Songs, die jetzt am Ende auf der Platte stehen, der vielleicht zu einer Krise beinahe geführt hätte, weil irgendjemand meinte, das muss so oder das muss so. Oder allein der Umstand, ihr habt gesagt, ihr hattet 16 Songs und sich auf 10 zu einigen, ist das einfach?
Nee, also einfach ist das nicht.
Nee. Also es war, man kann jetzt so sagen, wir haben jetzt zwar 6 Songs nicht auf der Platte, aber die sind halt nicht weg. Und klar, jeder hat irgendwie so seine Favoriten gehabt und bei vielen Songs waren wir uns auch, glaube ich, ziemlich einig. Bei dem einen oder anderen gab es unterschiedliche Meinungen und dann haben wir halt nicht überlegt, okay, was macht jetzt im Gesamtkonzept dieser Platte irgendwie am meisten Sinn, dass das passt. Und alles, was jetzt nicht auf der Platte ist, liegt ja bei uns noch auf Halde. Das heißt, wir sind eigentlich so weit, dass wir verschiedene Sachen haben, wo wir sagen, aber okay, dann nehmen wir die für die nächste. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir die dann wegschmeißen, sondern es sind halt auch einige Songs dabei, wo wir sagen, okay, aber die zusammen auf einer Platte, das wäre natürlich auch wieder geil irgendwo so. Ne? Und dann nutzen wir die halt anderweitig. Und so, dass die Platte an sich halt einmal zeigt, dass wir durchaus nicht nur stumpf, sondern auch vielseitig sind. Auf der anderen Seite aber trotzdem irgendwie harmonisch zusammenpassen. Und das war so nachher das Ausschlaggebende für die Auswahl. Aber eigentlich waren wir uns garantiert nicht immer. Also bei der Vengeance ist auch ein Song drauf, auf den ich gut und gerne verzichten hätte können.
Aha, aha.
Den aber ganz viele andere Leute total toll fanden. Und ja, dann ist der halt drauf. Halt so, ne?
Und welcher?
Das sage ich nicht. Ich sage nur so viel, ich bin jetzt nicht so, der große Freund von diesem Schunkel-Metal. Und ich glaube, wenn man sich die Platte ganz anhört, zumindest die CD-Version, auf der Vinyl ist der nicht drauf, aber als Download dabei.
Ich sag den Song mit der Weltkarte.
Nur, aber auch das, ne?
Nennen wir es mal ein Ratespiel.
Ja, genau.
Aber unsere Zuhörer.
Im Konzept der ganzen Platte machte der dann tatsächlich leider in meinen Augen Sinn. Und dann kommt er halt auch drauf. So, ne? Weil im Endeffekt ist das die Platte, die zählt. So.
Also wenn ihr rausfinden wolltet, welchen Song Andi gemeint hat, dann ja, sucht mal. Online steht, glaube ich, Bonus-Track bei auf Spotify. Weil ich weiß, wir haben da damals auch drüber gesprochen, ja, dass es den Bonus-Track irgendwie online gab, ja, und bei der Vinyl halt nicht und man genau dafür diesen Download-Code hatte, ja, und haben ein wenig darüber sinniert, wie sinnvoll es ist, Bonus-Tracks auf Streaming-Dienste zu packen.
Ja, wir hatten das auf der CD-Version halt drauf halt, ja, ne? Und wir hatten nur gedacht, wenn jetzt jemand Vinyl kauft, warum soll der auf den Song dann ganz verzichten halt, ne? Das ist natürlich Quatsch.
Genau.
Ja, aber ist halt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Es gibt ja manchmal so, du kannst ja manchmal Klamotten streamen, wo du denkst, eigentlich sollten das doch mehr Value for Money sein bei irgendwelchen Limited Editions.
Ja.
Es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, bei Powerwolf oder so, dauert das Album irgendwie 40 Minuten und die Streaming-Version dauert am Ende 2 Stunden, weil du das Album noch orchestral hast und nur mit Wolfsgeheul und ja, ihr wisst doch, was ich meine.
Ja.
Und die ganzen Sachen kriegst du dann auch noch online und dann frage ich mich immer,
warum sollst du dann die CD noch kaufen?
Warum sollst du dann diese CD in dieser Edition kaufen, wenn ich alles online bekomme? Also dafür kaufe ich doch die Sachen, um irgendeinen Gegenwert zu haben.
Ja, hast du absolut recht. Tatsächlich.
Okay, Wolfsgeheul war jetzt natürlich Quatsch, ne? Aber die, ja komm, es gibt von Aelstorm gibt es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ja, die Band schon, aber
klar,
wahrscheinlich.
Natürlich.
Da gibt es eine Bonus-CD, da ist einfach sämtliche Gesangsmelodien auf einem Keyboard mit Hundegebell gespielt. Und die Songs heißen dann zum Beispiel Mexico for Dogs.
Stark.
Und dann hörst
klingt
du
so ein bisschen Alexander Markus. Ja.
Hörst du halt wirklich so.
Ja, die haben Humor, die Jungs, da muss man sagen.
Yeah.
Geil.
Ich frage mich ja eher immer, wie man auf die Idee kommt. Also, das muss ja jemand auch spielen, sehr wahrscheinlich.
Ne? Ja, wahrscheinlich der Keyboarder.
Es gibt ja Leute, die das kaufen.
Oder ja, es war halt dabei.
Es war halt dabei. Ich kann nichts dafür. Oder so.
Und falls ihr uns das nicht glaubt und wenn es das online gibt, packen wir den Song hiermit in die Podcast-Playlist. Ne? Mexico for Dogs.
Stark.
Stark.
Nee, geil.
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 Ist kein Scheiß. Ich habe den Song mal meinen Kindern vorgespielt und die fanden den total lustig, sind dann hinterher wieder nach Hause zu ihrer Mutter und haben den Song da angemacht und die haben einen Hund. Und der hat dann sehr irritiert geguckt, so.
Ich glaube, meiner wird die anbellen.
Aber von Hunden und Keyboards mit Hunde klang zurück zu hartem Business-Talk hier mal.
Oh, jetzt geht's los.
Ja. Eine weitere Änderung ist ja wieder, dass ihr bei einem neuen Label untergekommen seid. Mit dem Album davor wart ihr ja bei Doc Gator, wenn ich mich nicht völlig irre.
Absolut.
Davor wart ihr ja beim Label vom guten Meister von Graydonfields, wenn ich mich nicht völlig irre. Road the Bones müsste es heißen.
Ja.
Ich glaube, das Label gibt es ja irgendwie so gar nicht mehr, außer für Graydonfields, oder?
Genau.
Und ja, warum musste man denn dann musste, klingt auch so schlimm, ne? Was ist denn da schiefgelaufen? Wahrscheinlich gar nichts eigentlich.
Nee, schiefgelaufen ist gar nichts.
Schiefgelaufen kann man gar nicht sagen. Also es ist de facto so, dass Doc Gator oder dass der Olli von Doc Gator sagte, pass auf, ihr habt eine Platte fertig. Aber wir haben im Endeffekt die letzten Jahre nur draufgezahlt. Und wir werden dieses Jahr definitiv nichts veröffentlichen, weil es finanziell einfach nicht möglich ist. Er hat uns ja freigestellt, ob wir jetzt warten oder nicht. Und für uns war aber klar, wir warten jetzt nicht nur ein Jahr oder anderthalb Jahre, um diese Platte rauszubringen. Und haben dann halt verschiedene Labels angeschrieben. Und witzigerweise oder traurigerweise kam immer die gleiche Antwort zurück. Ja, physischen Verkäufe gehen zurück und Streaming und so. Oder, eure Streaming-Zahlen. Also alles das, wo wir uns erstmal so keine Gedanken drüber gemacht haben. Ja, und dann war quasi noch, habe ich irgendwo auch Daredevil gefunden, was witzigerweise eigentlich eine Beziehung zu Doc Gator hatte, weil der Jochen, der das macht von Grant Massive, ja auch bei Doc Gator was rausgebracht hat. Und der sagte, ja, also wir rausbringen, also ich kann euch meine Unterstützung anbieten, was ja schon total nett war. Ne? Also er hat uns halt gesagt, so einen Labelcode anbieten und so. Und ich habe Kontakte, die könnt ihr natürlich auch nutzen. Und haben gesagt, ja komm, dann machen wir das halt. Ne? Und dann muss man aber jetzt dazu sagen, und Jochen, schöne Grüße an dich. Das geht momentan weit mehr darüber hinaus, als uns einfach nur einen Labelcode zu geben und die Kontakte bereitzustellen, weil der im Hintergrund da unfassbar viel arbeitet und auch für Reviews und Presse und sowas viel für uns macht und Kontakte hergestellt hat, die wir sonst nicht gehabt haben hätten. Sodass das für uns jetzt eigentlich eine Win-Win-Situation ist. Ne? Wir mussten halt alles selber finanzieren erstmal, klar. Das war sehr Baustein, weswegen es halt jetzt erstmal auch noch keine Vinyl-Auflage gibt, weil dafür war dann einfach die Kasse leer. Woran wir aber arbeiten, dass das noch irgendwie funktioniert. Ja, und so kam halt zustande, dass wir die Platte halt dann in Zusammenarbeit mit Daredevil Records rausgebracht haben.
Ich finde spannend, dass du gesagt hast, dass euch gesagt wurde, physische Tonträgerverkäufe wären rückläufig, weil gerade gestern oder vorgestern habe ich was gelesen, was ich selbst nicht glauben konnte. Da ging es jetzt leider nicht um physische Tonträger, also Musiktonträger, aber es ging um Blu-rays. Ich weiß nicht, wo es war, aber in mehreren Quellen habe ich gelesen, dass die Verkäufe wieder stark anziehen würden, weil die Leute sich von den ganzen Streamingdiensten verarscht fühlen, weil ne, es wird immer teurer. Du bekommst aber eigentlich nicht mehr davon. Im Gegenteil, das große böse A schaltet dir jetzt ja auch noch Werbung.
Ja.
Und auch Netflix hat das ja so ähnlich gemacht. Ne? Du zahlst irgendwie weniger, kriegst dafür aber Werbung, wo ich denke, nee, ja, dann zahle ich doch lieber die 2 Euro mehr und habe keine Werbung.
Voll scheiße.
Also ich kann die Zahl aber echt nicht glauben. Da stand, die Nachfrage nach Blu-rays wäre angeblich um 10.000% höher. Da habe ich gedacht, ui, das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Da muss die davor am legendären Tiefstand gewesen sein.
Ja, leider. Ne? Und gerade auch die Nachfrage nach hochpreisigen Produkten, also irgendwelchen Sammeleditionen, stellenweise auch von uralten Filmen, wäre total auf dem Vormarsch.
Krass.
Also, das ist mit Sicherheit so ein Blu-ray. Mit dem Filmmarkt kann ich das nicht sagen, aber gerade so die Labels, die wir angeschrieben haben, so die kleinen Größen, also entweder waren die halt bis auf die nächsten 2 Jahre mit ihren Bands voll und haben dann gesagt, noch was können wir nicht stemmen. Wo das kam halt tatsächlich, dieses, naja, dieser physische Verkauf geht halt immer weiter zurück. Ob das jetzt bei allen großen Firmen auch so ist, weiß ich nicht. Also anscheinend scheint es ja in einem gewissen Maß zu funktionieren, weil wenn man überlegt, was mittlerweile für Vinylpreise oder auch CD-Preise aufgerufen werden, auch von großen Labels, die eigentlich vor 10 Jahren gesagt haben, das ist alles tot, und dann merken die, okay, wir kommen doch noch dahin, und jetzt wird alles auf Vinyl rausgehauen, die X-Edition für 30, 40 Euro, wo ich mir denke, so kann man das Ganze auch wieder kaputt machen.
Ja, natürlich. Ne? Alles, was du künstlich aufbläst, das fällt irgendwann in sich zusammen.
Ja, ja.
Egal, wie gut das Produkt ist. Ja. Das ist nämlich das Hauptproblem an der Geschichte. Siehe Glamrock von früher, in den 90er. Ja, ist ja so. Das ist komplett von den Labels kaputt gemacht worden.
Geile Mucke. Demnach magst du Glamrock. Demnach magst du Glamrock.
Auf jeden Fall. Ja, mega.
Klar, feiern wir.
Mötley Crüe, immer noch geil. Tief im Herzen.
Skid Row auch Glamrock?
Skid Row, ja, ist ja geil. Ja. Ich sag mal, so diese typische, also diese, das ist nicht nur rein Glamrock, so, also auch so diese typischen Hardrock-Geschichten, so, ne? Hardrock Heavy, so diese Schnittmenge. Die haben halt viele geile Bands da in der Zeit rausgebracht. Auch Poison, Schande über mein Haupt. Geile Mucker, ne? Aber, da haben wir nicht nur Balladen gemacht.
Waren Poison nicht die Band, die ihre eigenen Instrumente nicht spielen konnten, oder ist das eine andere Band?
Nee, die waren das tatsächlich war ganz Band. Gut.
Ja, doch, die konnten das.
Poison tatsächlich gut.
Ja. Tatsächlich.
Ja. Auch wenn die ganz in verrückten Klamotten rumgelaufen sind, aber ihre Instrumente haben die tatsächlich beherrscht.
Ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten, der auch in der Musikindustrie quasi unterwegs ist, und der sagte, ja, je größer das Label, desto mehr gucken die natürlich auch darauf, welches fertige Produkt bekommen wir hauptsächlich zur Vermarktung über Insta, Streaming, Gedöns und sowas. Und ich habe dann gesagt, so, okay, was sollen wir machen? Sollen wir uns jetzt irgendwie Ritterrüstung anziehen, Einhornkostüme und dann irgendwie alle 2 Minuten vom Klo aus irgendwie ein Reel schicken oder was? Und er sagte, ja, das klingt scheiße, aber eigentlich ja. Weil dann holst du die Leute, dann hast du die Klickzahlen und dann bist du für die Leute interessant. Und da bin ich ganz ehrlich, also A, sind wir da, glaube ich, zu alt für so einen Scheiß. Und
ich würde gerne über meinen Stuhl referieren. Also, ich habe heute einen besonders gesunden Stuhl gehabt, Leute. Ich lasse euch daran teilhaben.
Also, nachdem wir ja schon vorhin über Charlies Tech Talk gemacht haben, könnten wir jetzt ja auch
jetzt über Charlies Stuhlgang reden.
Charlies Stuhltalk. Zwei Stühle, eine Meinung.
Oh ja.
Da wir ja auch im Pott sind, Charlies Pott-Talk.
Ja, auch nicht schlecht.
Oder Podcast.
Oh, ja, gute Podcast.
Und als Intro hast du halt einfach so einen schönen, satten
Flitzekacke Deluxe. Ja, ich glaube, wir driften ab.
Ja. Ich bin nur Flitzefeuerzahn.
Aber es ist ja tatsächlich so, ne? Guck dir die Bands an, die jetzt anfangen, die hauen irgendwie jeden Tag irgendwelche Stories raus, irgendwelche Reels, wo die irgendeinen Quatsch machen oder irgendwas auf sich aufmerksam machen, wo ich und denke so, ja, cool, es gibt anscheinend 1000 Leute, die es interessiert, weil die Klickzahlen gingen hoch und die haben noch nicht mal irgendeine Platte draußen. Aber so läuft das anscheinend heute.
Es ist witzig, weil Mike und ich haben bei unserer letzten Aufnahme, die, wenn das hier rauskommt, auch schon erschienen ist, auch darüber sinniert, ob man es wohl schaffen würde, auch mit einer etablierten Band, also die schon eine gewisse Zeit im Game ist, wenn die wirklich auf den Social-Media-Zug so richtig aufspringen würde, war meine Theorie, ich würde wetten, die würden es schaffen, nochmal richtig groß zu werden.
Klar,
wenn man den Bock drauf hätte.
Denke ich auch. Ja,
aber dann kostet halt wieder Geld, ne? Und das Problem ist, das ist keiner bereit, das in der Hand zu nehmen, ne? Also auch tatsächlich die größeren Labels machen es nicht mehr. Die kaufen nur noch fertige Produkte.
Ne? Ja, klar. Ich meine, zum Thema fertiges Produkt, bei diesem ganzen Hickhack jetzt weg von Doc Gator und zum anderen Label, habt ihr denn jemals in Erwägung gezogen, das komplett in Eigenregie zu machen? Weil es gibt ja auch die Leute, die immer sagen, naja, wenn du welche Art auch immer vom Plattenvertrag hast, gibst du irgendwas von dir ab. Während du es, wenn du es komplett in Eigenregie rausbringst, komplett in der Hand hast, dann landet auch alles bei dir, aber du hast natürlich die ganze Arbeit.
Genau.
Ja.
Also das war, dass das mit Daredevil geklappt hat, das war quasi für uns, ich sage jetzt mal so 5:12. Ne? Also es war eigentlich klar, wir lassen das Ding pressen. Und dann machen wir das alleine. Drauf geschissen, weil dann laden wir die Sachen hoch und machen eine CD-Version erstmal. Dann haben wir was in der Hand und dann müssen wir halt ran. Und dann kam halt der Jochen und hat gesagt, der hilft uns dabei. Was sehr cool ist, war, aber es ist halt immer noch sehr, sehr viel Arbeit halt. Ne? Also alles, was so mit Werbung, Social Media Kram versuchen wir irgendwie jetzt zu bedienen. CDs verschicken, macht halt alles, klar auch über den Shop vom Jochen, aber halt auch über uns. So dass es für uns natürlich deutlich mehr Arbeit ist, aber na gut, Alternative war, wir bringen das Album gar nicht raus und das stand nicht zur Debatte. Also.
Genau.
Und Streaming only schon mal gar nicht.
Nee, auf gar keinen Fall.
Aber jetzt mal nüchtern betrachtet, die Kosten habe ich ja eh schon gehabt. Also Kosten habe ich ja bei der Aufnahme. Ja, okay, auch wenn du es jetzt selber mischen kannst, aber trotz allem, du verbrauchst ja Strom im Studio, ne, und
ja,
sonst
was. Ja, die Hardware musst du auch erstmal kaufen, ne? Das hat ja auch ein paar Mal gekostet, ne?
Genau, das ist ja auch immer die erste Frage, verdient man mit dem Podcast eigentlich Geld? So, ja, minus. also letzten Endes, egal ob Podcast oder auch Musik machen, ist ja in erster Linie für jeden wahrscheinlich Leidenschaft oder Hobby.
Absolut.
Und auch wenn man vielleicht irgendwie ein bisschen Geld damit am Ende verdient. Und jedes Hobby, hätte ich gesagt, kostet Geld. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, ist jetzt hier vielleicht nicht so verbreitet, aber in Bayern, wenn ich irgendwie im Schützenverein bin oder so, da muss ich ja wahrscheinlich auch mal ein paar Euronen lassen. Ich habe auch mal gehört, hier bei uns sind ja auch öfter mal so Schießklamotten, wenn du da Schützenkönig wirst, kostet dich das irgendwie fürs nächste Jahr einen vierstelligen Betrag oder sogar fünfstellig.
Da kommst du nicht mehr hin. Mehr noch, ja.
Also mein Kenntnisstand beläuft sich irgendwann zwischen 12.000 und 15.000 Euro.
Ich hatte 10.000 tatsächlich im Kopf, so, wo ich auch dachte, wo willst du die denn hernehmen?
Hey, ich bekomme gerade Angst, dass ihr so viel über Schützenvereine wisst.
Ja, noch bist du hier, ne? Also,
wir kriegen dich auch noch eingebaut in Schützenverein.
Auf keinen Fall.
Wenn man erstmal die Hand am Abzug hatte, dann wirst du es nicht mehr los.
Ich hab's nicht so mit Uniform, muss ich gestehen.
Du kannst auch nackt sein.
Das will niemand.
Oh, fein. Ja, lustig, tralala, wie dem auch sei. Jetzt bin ich gerade ein bisschen planlos, weil meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, sind mehr oder weniger schon abgearbeitet. Aber natürlich kommen wir nachher noch dazu, die Podcast-Playlist zu füttern, nachdem wir sie ja schon wunderbar mit Mexico for Dogs gefüttert haben.
Geilomat.
Geil. Habe ich mir wie üblich natürlich ein paar Songs von euch überlegt, die ich in die Podcast-Playlist packen würde, da wir beim letzten Mal ja schon so einen Rundumschlag um eure drei bisherigen Alben gemacht haben, bleiben wir heute mal beim aktuellsten Werk. Und witzigerweise, Andi, den ersten Song hast du vorhin schon angesprochen. Weißt du noch, welcher es war?
Under the Rain of the Psychopath?
Korrekt, weil ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe so 2, 3 Songs, wo ich so gedacht habe, okay, irgendwas ist hier so ein bisschen anders. Das ist nicht das, was ihr normalerweise tut. Und der ist einer davon. Hast du eine Theorie oder habt ihr beide eine Theorie, was da für den Hörer, der eure anderen Alben kennt, vielleicht so ein bisschen anders erstmal daherkommt?
Ja, erstmal das Riffing, ne? Also das ist schon relativ Thrash-lastig, ne? Also ich meine, wir haben immer so ein bisschen die Richtung angekurbelt, so auch Melodeath und so den ganzen Kram. Da kommen wir auch her, ne? Und ich sag mal so, diese Vielschichtigkeit, die wir auch musikalisch hören, die hörst du auch bei uns auf den Scheiben. Ja, und ja, ich denke mal, das ist tatsächlich was Neues. Also das Thrash, die Gangshouts, die Thrash-Vocals.
Da sind sie, die Gangshouts.
Ne? Und ja, die gehören alle da rein. Das macht das Ganze halt rund und komplett, aber ist tatsächlich schon ein bisschen was Neues, ne?
Richtig, weil ich hätte gesagt, die Gang, gesagt, schön so Potsdamer, gesagt, hätte ich gemacht.
Gesagt,
ist geil, hätte ich gesagt.
Ja,
lecker, der Pilz, kann man. Quatsch. Also, das ist halt auch das, was mir direkt bei dem Song aufgefallen ist, weil normalerweise hätte ich gesagt, wenn ich so über eure ersten Alben reflektiere, geht's im Refrain eigentlich immer um eine Melodie, um einen länger gezogenen Melodiebogen und hier wirklich so diese Shouts, die man ja auch wunderbar dann live machen kann. Das fällt natürlich sofort auf. Kalkuliert man sowas? Also komponiert man sowas mit der Idee schon im Kopf? Das kann man ja dann irgendwie wunderbar so, hey, oder da können ja alle mitschreien. Also ich würde jetzt nicht denken, dass ihr auf sowas unbedingt gezielt hinkomponiert, aber war sowas irgendwie Hintergrund oder hat es sich einfach ergeben?
Es hat sich tatsächlich so ergeben beim Songwriting und vor allen Dingen, ich mache da meistens so, wir schreiben ja die Songs fertig und dann kommt dann der Gesang drauf, ne, und also die Gangshouts waren tatsächlich beim Entwerfen der Lyrics schon vorhanden. So, die waren von vornherein, als ich den Song aufgenommen habe, klar, da müssen Gangshouts hin. Weil der Song ist halt, wie soll ich sagen, wir hören alle auch Thrash Metal, ne? Und eine meiner Lieblingsbands zum Beispiel ist Municipal Waste. Was machen die? Gangshouts, ne? Und warum? Weil es geil ist.
Genau, weil es geil ist.
Ja. Geil. Ja. So, das ist einfach geil. Das macht Spaß, da kannst du mithängen, da kannst du die Faust recken, wenn du vor der Bühne stehst. Das ist jetzt überhaupt nicht kalkuliert gewesen, das hat sich einfach so ergeben. Ne? Er hat gesagt, das ist geil, das muss so. Ne? Da müssen Gangshouts hin. Ne? Ja, und dann haben wir uns die ja quasi auch dann mal aufgenommen halt. Ne?
Gangshouts, da muss man eben mein Handy holen. Ihr könnt einfach irgendwas erzählen.
Irgendwas. Axel Rudi Pell, Bruder, geil. Geilste Frisur aus dem Pott.
Was?
Axel Rudi Pell. Geiler Gitarrist. Geile Mucke. Geile Frisur.
Geiler Sänger
hat er. Ja.
Also, er ist ein mega Sänger.
Ich habe mal, von meiner Ex-Frau war es, glaube ich, sie meinte, Axel Rudi Pell sieht immer aus wie so ein Zuhälter.
Ja, er hat so ein bisschen Lutentratsch, auf jeden Fall. Muss man sagen.
Also, sie mochte das auch. Wir haben Axel Rudi Pell auch mal live gesehen. In Bochum. Da ist auch eine DVD damals aufgezeichnet worden. Aber hinterher meinte sie, der sieht echt schon aus wie so ein Zuhälter. Ne? So mit seiner blondierten Haare.
Ohne Scheiß, authentischer Pott. Als der kann man eigentlich nicht kriegen, glaube ich. Ne? Also wenn man auf diese melodischere Richtung steht, also der Typ ist ja, weiß ich nicht.
Axel Rudi Pell, ganz bei mir so einmal in einer Linie mit Rock'n'Rolf, Junge.
Rock'n'Rolf.
Zwei Originale.
Axel Rudi Pell.
Rock'n'Rolf.
Ja. Aber der kommt aus Hamburg.
Ja, ich weiß, aber das sind so zwei, also ich finde, das sind zwei absolute Metal-Originale.
Voll.
Ne, absolut, durch und durch.
Ja, das kann man nicht leugnen, ne? Auch wenn Rock'n'Rolf ja komische Schlagzeuger hat, die es gar nicht gibt.
Hey. Wer hat noch nie mit Angelo Sasso ein Bier getrunken?
Genau. Mit dem habe ich schon gesoffen.
Genau.
Geiler Typ.
Geiler Schlagzeuger.
Geiler Typ.
Geil.
Ja.
Das ist der Untertitel für die Folge.
Geil.
Weil das ist ja auch so eine verlogene Diskussion. Ne? Also ich glaube, wenn man Produzenten fragt, wie viele Schlagzeuge auf den modernen Metal-Platten alle noch wirklich eingetrommelt wurden, ich glaube, da wird man ganz, ganz viel weinen, wenn man das wirklich wüsste.
Ja, tatsächlich.
Ja, das ist, also ich habe ja letztens ist gut, ist aber schon ein bisschen her, mit Axel Ritt ein Interview gemacht, der ja auch bei Grave Digger lange Zeit gespielt hat. Und er hat jetzt ja seine neue Band am Start, also Jest. Und da in meinen Ohren hörst du halt, dass da ein echtes Schlagzeug benutzt ist, weil das Schlagzeug atmet halt. Mhm. Und er meinte eben auch ganz pragmatisch, ja, Markus, das Schlagzeug ist das aufwendigste Instrument zum Aufnehmen, weil du es komplett mikrofonieren musst. Für Gesang nimmst du ein Mikro, okay, du brauchst eine isolierte Kabine, alles gut. Eine Gitarre kannst du hier ins Interface bappern, aber wie nimmst du ein Schlagzeug auf? Du musst es irgendwie komplett mikrofonieren.
Und dann musst du noch haben, der das vernünftig mischen kann. Das ist das nächste Problem. Ne? Du brauchst einen gut klingenden Raum, du brauchst eine gut klingende Peripherie. Schlagzeug ist tatsächlich so im Produktionsprozess das große Arschloch. Muss man einfach sagen. Das ist das, was richtig Geld kostet und wehtut.
Also nicht die Bassdrum, die Assdrum.
Ja, genau. Und da beißt sich dann wieder die Katze im Schwanz, wenn die Leute immer sagen, ja, da ist kein echtes Schlagzeug auf der Platte. Ich so, okay, woran hörst du das? Ja, habe ich auf Spotify gestreamt, ist so geil. Jetzt überleg mal, warum der Typ sich vielleicht nicht leisten kann, eine Woche oder zwei Wochen ins Studio zu gehen, Geld dafür auszugeben, um ein richtiges Schlagzeug aufzunehmen, damit du das auf Spotify quasi für Nüsse streamen kannst. So. Ja, ja, also da beißt sich so ein bisschen. Also nichts gegen Spotify und das ist ja, doch, ist ja völlig, nein, ist ja völlig legitim im Endeffekt, aber wenn man dann so eine Erwartungshaltung hat nach dem Motto, boah, ey, das klingt irgendwie nicht mehr wie im Studio aufgenommen, ist so, ja gut, aber die Kohle für so ein Studio kommt halt auch nicht mehr rein, ne? Das ist so nüchtern, muss man das ja auch betrachten, leider.
Es ist ja genau wie die ewige Diskussion, wenn jemand einen KI-Cover hat, ne, man den Leuten auch sagt, ja, ein Coverkünstler kostet auch Geld, ne?
Und absolut.
Ja, ist so, ist so.
Da gab es eine heiße Diskussion um das Cover der letzten Armored Saint-Scheibe, weil das ja auch von einem KI-Künstler entworfen worden ist. Und ja, ich weiß nicht.
Na gut,
schwieriges Thema.
Ich habe letztens eine Sendung gesehen, irgendwie bei Magenta TV, Metal oder sowas. Die ist hier, ist die Sendung, haben sie dann die fünf schlechtesten Cover gemacht. Und da waren halt auch Cover dabei. Hier Night on Broken von Fate's Warning zum Beispiel, was auch wirklich hart ist. Oder Dance of Death von Maiden.
Komm, aber gegen Night on Broken ist das schon,
auf Death schon gut. Auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite muss man dann sagen, ja Leute, aber ne, kauft Platten, richtig, macht die Bandkasse voll, dann kann man sich auch leisten, für die neue Platte ins Studio zu gehen halt. Ne? Also von nichts kommt nichts. Zu sagen, ich zahle nicht dafür, aber ihr zahlt dafür, dass ich ein geiles Schlagzeug höre, ist halt auch irgendwo schwierig.
Ja, aber wenn man sich schon mal anguckt, hat auch renommierte Bands hier Crowdfunding-Kampagnen halt gesagt, ja, halt hier durchführen, weil sie sich halt die Produktionskosten im Studio nicht mal leisten können. Da muss man sich wirklich auch die Frage stellen, woher kommt das, ne? Und das ist halt so, ne? Wenn nichts mehr eingenommen wird, wenn nichts verkauft wird, kann man auch nicht erwarten, dass dann quasi, was weiß ich, hier in ein Studio gegangen wird, wo dann mal die Produktion zwischen 10.000 und 15.000 Euro kostet. Das ist ein normaler Preis, ne? Und das ist jetzt, das sind jetzt keine verrückten Zahlen. Also heutzutage, ne, zu erwarten, dass man für ein kleines Geld noch irgendwo Musik aufnehmen kann, das kann man dann vielleicht selber machen, aber dann klingt das halt meistens auch wie eine Mülltonne, ne? Und das ist halt nun mal so, da muss man da auch Geld von der Hand nehmen, wenn das geil werden soll.
Ja, vor allem beim Schlagzeug halt. Ne,
das ja, ist, Schlagzeug absolut. Ist dann halt der teuerste an der Produktion, das ist so. Dauert auch genauso, das dauert auch genauso lang wie der andere Rest. Ja, ist so, das ist tatsächlich so.
Außer man ist Hanno Kerstan und spielt die Schlagzeugspuren an einem Tag an.
Es gibt Ausnahmen tatsächlich, ne? Aber der Normalsterbliche braucht da auch ein bisschen Zeit für.
Ja.
Aber ihr kennt Hanno, oder? Von Ravenstein und Co. Mystic Prophecy auch mal.
Ich habe den Namen zumindest schon mal gehört, ja.
Guter Mann. Irgendwo hier in der Ecke wohnt er auch.
Echt?
Ich meine wohl, ja. Anyway, eigentlich wollten wir über eure Songs sprechen.
Geil.
Geil. Geile Songs.
Geile Songs.
Nächster Song, den ich mir hier direkt da notiert habe, ist The Decline.
Da kannst du am besten was zu sagen.
Ja.
Ist geil.
Also ist geil, auf jeden Fall. Also wenn ich Songs schreibe, Songs anfange, dann klar, bringe ich alle mal mit. Und es gibt nur so Songs, wo ich mir denke, okay, passen die jetzt zum Ignition oder passen die nicht zu Ignition? Und wir hatten das auf der letzten Scheibe schon mit The Rise gehabt. Den hatte ich irgendwann mal geschrieben gehabt und gesagt, ja, hier ist auch noch so ein Song, aber ich glaube, der passt nicht so zu uns und bei den anderen tobt euch aus. Und Charlie sagt irgendwann so, ja, aber den nehmen wir. Den ist ja wie. So, und dann haben wir den rumarrangiert. Ist völlig anders geworden, als ich den im Kopf hatte, aber es passt auf einmal zu Ignition. Und die Decline ist auch so ein bisschen so eine Nummer, weil die vom Riffing her ganz anders ist, als es vorher gemacht hat. Wie gesagt, wie schwerer ist, der Refrain fast schon so poppige Elemente hat im Endeffekt. Und zwischendurch auch nochmal wieder so ein brettharter Mittelteil kommt. Und ich freue mich, dass der auf das Album gekommen ist, weil der auch nochmal eine neue Facette irgendwie zeigt. Und komischerweise auch in vielen Reviews dann auch nochmal so rausgenommen wird. Also eins, was für das Album irgendwie so raussticht. Wo ich am Anfang gedacht hätte, okay, ja, wenn er nachher rausfliegt, dann ist das so. Weil das ist ja irgendwie anders.
Dann weine ich alleine, aber ich weine.
Genau. Nee, gar nicht. Also, ne, das macht ja, im Endeffekt geht's ja nachher nur um Ignition halt. So, ne, brichst mir ja keinen Zacken aus der Krone. Ja, aber ich finde, das ist einer der von der Herangehensweise der modernsteren Songs, die wir haben. Die anderen, klar, Thrash-Anleihen haben wir. Aber dass der halt dann so in dem ganzen Konzept passt, freut mich natürlich.
Und der Song wird doch eröffnet mit der Melodie vom Refrain? Oder habe ich das falsch im Kopf?
Genau. Ja.
Weil das ist genau der Punkt, wenn der Song losgeht, hast du direkt diesen, wie du es schon gesagt hast, der hat so einen gewissen Pop-Appeal. Und natürlich nach den vorherigen Songs, wo er eher so die grobe Kelle rauskommt in Bezug aufs Riffing, ist das so, oh, was ist denn jetzt passiert?
Ja.
Auch so ein bisschen, ist das ein richtiges Wort, Maiden-esque vielleicht?
Ja, ja.
Der hatte ich tatsächlich nicht im Hinterkopf dabei, sondern ich überlege die ganze Zeit, es gibt auch einen so einen Song von ich glaube, Dark Tranquility oder sowas.
Die haben nur einen Song, cool.
Nee, ein Song, der ähnlich so voll auf einer sehr, sehr, sehr melodisch ist und ich komme nicht auf den scheiß Namen, das passiert mir immer wieder. Und ich habe die Platte, habe ich ein paar Mal gehört gehabt und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, ich finde die Refrains aber so geil, irgendwie den die noch da reinbauen neben dem Ganzen. Ja, und so entstand da so nach und nach halt immer so ein kleines Gerüst halt, ne, und ja.
Jo, und zum Abschluss dürft ihr euch noch einen Song aussuchen, den ihr unter diese Dreifachauswahl packen würdet. Zwei haben wir jetzt schon. Wenn ihr euch jetzt noch einen aussuchen dürftet, um den Leuten zu sagen, hey, hört mal rein. Ich weiß, es ist blöd, weil den hatten wir eben schon.
Ja, das ist doch gut.
Also, was wäre es noch, wo ihr sagt, den Song sollte mal hören, vielleicht auch, weil er wieder eine ganz andere Facette zeigt als die beiden Songs, die wir jetzt haben. Weil
da gibt es tatsächlich noch zwei, die da tatsächlich ein bisschen rausschlagen, die auch beide geil wären, aber das tatsächlich keine typischen Live-Songs sind, sondern eher typische Studio-Songs. Das wäre einmal in The Silence zum Beispiel, der ist auch bockstark, aber auch so mit einem reinen Nevermore, mit so einem Nevermore-Riffing, fand ich auch richtig gut. Und Into the Abyss zum Beispiel, das ist auch einer von denen, die tatsächlich länger braucht, bis man sich da wirklich reingefunden hat, aber den dann auch nicht mehr loslässt. So, also wären beide geil, denke ich mal.
Ja.
Okay, dann entscheide ich am Ende, welchen ich in die Podcast-Playlist packe. Ja. Super.
Welchen du am geilsten findest.
Ja. Muss ich mir noch überlegen. Dauert ja noch ein bisschen, bis die Folge rauskommt. Dann.
Genau.
Ich werde eine Pro- und Kontraliste aufstellen.
Stark.
Ich werde euch informieren. Nee, geil.
Ja. Geil.
Geil. Und dann. Genau. Können wir gemeinsam drüber nochmal sinnieren, ob das die richtige Wahl
ist. Lässt du morgens früh einen Song laufen, wenn du skippen willst, dann machst du einen Strich und so. Weißt,
genau.
Weißt du, wie das ist? Genau. Willst du mich spielen? Ja, nein, vielleicht. Kannst du dann gucken.
Und, ja.
Ja, wunderbare Tradition. Was steht bei euch denn jetzt so als nächstes an? Man darf doch wohl hoffen, geile Formulierung mal wieder, ist geil. Also man darf doch wohl hoffen, dass ihr auch wieder an der Live-Front jetzt aktiv sein werdet mit der neuen Scheibe.
Auf jeden Fall. Nächste Ding ist Cavallo Orb mehr, ne? Zusammen mit Beyond the Black,
Gravedigger,
JBO, Knorkator. Also da spielen schon richtig geile Bands. Unsere Freunde von Godsnake spielen da, Ghostar spielt da und Harkon, glaube ich, auch, ne?
Harkon, Motor spielt auch da,
ja. Ja, ja, Motor Jesus spielt auch, genau.
Ah,
ja.
Der Chris, den kenne ich.
Ja, klar. Ja. Ich glaube, ihr habt da irgendwie zusammen einen Filmeabend gemacht oder so, ne, in letzter Zeit.
Filmeabend? Nee, Chris sammelt VHS-Kassetten. Ich habe ja schon geredet.
Der sammelt ganz viel. Der sammelt vieles.
Ja, Chris sammelt vieles, ja.
Ja, das war das nächste im August, halt Krawalle Open Air. Dann haben wir im November noch Eisenfest in Schwelm. Wir spielen noch eine eigene Show in Heiligenhaus mit Ancient Curse aus Berlin. Gitarrist von Bremen, Entschuldigung.
Bremen, ich sagen.
Nicht Berlin, aus Bremen.
Die gibt's noch?
Die gibt's,
ja, die gibt's wieder.
Die haben eine richtig, richtig geile Scheibe rausgebracht.
Ja.
Ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr? Ich glaube, das war dieses Jahr erst.
Das ist schwierig. Endlich Anfang des Jahres werden dann. Ja. Ne? Irgendwie so im Jahreswechsel war das.
Das finden wir raus. Der Pepe, der ja auch bei Godsnake war, die starten jetzt richtig durch. Support für Threshold spielen ja jetzt die Tour auch. Ja, die kommen halt für eine Show runter und da werden wir mit Sicherheit gucken, dass wir am Tag danach noch eine zweite Show irgendwie auf die Beine stellen.
Ja, da sind wir gerade dran.
Und ja, und dann läuft natürlich parallel halt die Planung fürs nächste Jahr. Ne? Also gerade im Metal-Bereich, eigentlich sind wir da schon so ein bisschen spät dran, aber wir sind gucken, dass wir natürlich nächstes Jahr wieder fleißig unterwegs sind, auch mit dem Album.
Da gibt es dann wieder die Clubkonzerte.
Genau.
Und das neue Album von Ancient Curse ist am 9. April erschienen, wenn ich
dieses
das richtig
Jahr,
sehe.
Ne?
Ja.
Ja, ja, ja. Super Ding.
Oder ist das nur eine Single?
Nee, nee. Also, die haben.
April kann sein.
Nee. Die haben auch noch eine Single nachgeschickt. Diese Rock the Lake haben die noch eine Single nachgeschickt.
Nee, der Metal Lake ist die Single.
Ist die Single, genau. Ein Album steht hier nicht.
Dimension 5.
Das ist aber von 24, was hier steht.
Das ist so lange, ne?
24?
Nee. Krass. Nee. Da muss
er erst die Album, die Videos vor kurzem rausgehauen.
Das Internet lügt.
Ja, wahrscheinlich.
Muss er mal recherchieren.
Da ist ja, KI hat gerade einen Schwächeanfall.
Kann auch sein.
Ja, kann auch sein. Bei den Temperaturen, die hier herrschen, auf jeden Fall. So, ihr erinnert euch vielleicht noch vom letzten Mal. Ihr dürft natürlich die Podcast-Playlist auch füttern, aber jetzt nicht mit euren eigenen Songs,
boah,
sondern mit Songs, von denen ihr sagt, die muss man hören. Und ihr wäre jetzt super, wenn ihr nicht die gleichen wie letztes Mal nehmt.
Weiß ich eh nicht mehr.
Was ich muss mal kurz nachgucken.
Was? Frei nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So.
Ich weiß noch, was du genommen hast damals.
Ja?
Es war was von Machine Head.
Oh, Davidian?
Ja.
Okay.
Kann man immer hören.
Von Shani war es von Van der Halen.
Was?
Van Halen?
Van der Halen.
Van der Halen.
Nee.
Das wäre super, wenn also jeder von euch, zwei wären gut.
Zwei wären cool, okay.
Ja, sicher.
Dann gucke ich mal, so was ich in letzter Zeit
gehört habe. Ignition,
hab, Ignition, so, nee, Ignition. Nee, so schlimm ist es noch nicht.
Ihr könnt doch Godsnack nehmen, ist auch gut.
Da muss ich mir jetzt mal noch einen Song überlegen.
Also ich hätte auf jeden Fall, würde ich gerne Heat hören. Mit Heat. Bad Time for Love. Den finde ich bockstark.
Ist der vom letzten Album oder ja, ist das die Single, die nachgeschoben worden ist?
Nee, die, das ist, das war ja diese, wie heißt die nochmal?
Diese Welcome Balladen- to Geschichte. The Future
war das genau. Letzte Album. Ja, genau, da ist er da drauf.
Okay, dann würde ich, jetzt bist du bei Melodic so, ne, Heat. Ich glaube, die Metaller mögen es mir verzeihen. Ich würde The End of Heartache von Killswitch Engage
nehmen. Was heißt die Metaller mögen es dir verzeihen? Großartiges Album.
Absolut.
Hier macht man alles falsch und alles richtig genau. Und zwar gleichzeitig.
Ja. Genau.
Und von Godsnake kannst du eigentlich alles reinschmeißen. Die sind alle geil.
Sehr präzise.
Ein bisschen Werbung machen für die Jungs.
Absolut.
Die sind top.
Was können wir noch reinschmeißen in die. Also zwei Songs pro Nase, ne?
Jawohl.
Was habe ich denn noch letzte Zeit? Ach, genau. Ja.
Ja.
Und zwar von Nestor In the Name of Rock'n'Roll. Der ist auch absolut geil. Da haben die sich selbst eine absolute Hymne geschrieben. Großartig. Lief am Wochenende auch rauf und runter. Herrlich.
Und dann nehme ich tatsächlich von Godsnake Rotten to the Core vom letzten Album. Inhale the Noise.
Gute Wahl. Und sehr keine geil. Overkill-Cover-Version.
Absolut nicht. Absolut nicht. Super, super Song. Also auch ein mega Album. Kauf das.
Ich habe den guten Torga ja auch interviewt.
Ja.
Und ich habe ihn gefragt, ob er wüsste, wenn ich ihn frage, ich habe befürchtet, auf dem Album wären zwei Coverversionen, ob er wusste, welche ich meinen würde.
Das war jetzt Rotten to the Core natürlich.
Ist natürlich kein Overkill-Cover. Und ja. Jetzt eher Metal Masterklasse, ne?
Fear is the Key? Kann ich irgendwo, ja. Ist das nicht Maiden?
Ja, Fear of the Key. Fear of the Key ist vom Album Fear of the Dark und es ist der vierte Song.
Ja. Das wusste ich nicht, aber Fear of the Key ist irgendwie, kam mir irgendwie bekannt vorher.
Ich wusste es auch nur, weil ich es im Interview halt nachgeguckt habe. weil er mich so verunsichert hat mit, echt, ist das ein Song von Maiden? Ich so, ich denke doch. Ja. Schnell
nachgucken. Moment.
Das war halt der Gag, ne? Fear of the Dark, Fear is the Key und vierter Song, sehr viel Fear.
Ja.
Ja, aber das ist auch geil, was, ne, wo wir bei Vengeance eben waren, so durch die Rutsche, die wir da gemacht haben, so mit so Bands wie Godsnake, die wir da quasi näher kennengelernt haben, weil wir mit denen viel gespielt haben, haben wir echt coole Leute mittlerweile, die wir kennengelernt haben, mit denen wir zocken, wo wir uns freuen, wenn wir die treffen.
Ja.
Und Godsnake sind auch beim Krawalle Open Air dabei, spielen sogar am gleichen Tag, da freuen wir uns schon tierisch drauf.
Da wird es so ein großes Familientreffen.
Oh, ja.
Ich hoffe, dass die Jungs, die am Freitag spielen, auch am Samstag noch da sind.
Ja, weil Ghoster spielen Freitag. Tolle Band.
Harkon, glaube ich, auch.
Ne? Harkon spielen Freitag.
Ja. Ghoster hattet ihr damals auch in die Playlist gepackt, das weiß ich noch.
Ja,
ja, zu Recht auch. Geile Band. Die haben auch jetzt auch die EP haben die draußen, ne?
Ja.
Eine aktuelle, ne?
Ja.
Auch starke Dinger drauf.
Ist geil.
Ist voll geil.
Ist richtig geil.
War ich vor letzte Woche oder vorletzte Woche noch? Haben die in Essen auf der Tour gespielt. 13.06. Sensationell. Und, wenn ich das sagen darf, hatten eine Supportband dabei gehabt. Die erste haben wir leider in Vogue, haben wir nur kurz gesehen. Eine Band aus Holland. Hieß Terror Down. Und jeder, der so ein bisschen auf modern Metal Mix Heaven Shall Burn steht, sollte da unbedingt mal reinhören, weil die haben da alles rasiert. Das war richtig geil.
Alles rasiert.
Kannte ich vorher nicht. CD direkt gekauft, nicht gehört, nicht gestreamt, CD direkt gekauft. Top. Richtig geil.
Ist geil.
Richtig geil. So soll's sein.
Ja.
Letzte Tradition. Die Gäste dürfen die Podcast-Hörer in den Tag, die Nacht oder wann auch immer Leute Podcasts hören, verabschieden. Mit weisen Worten.
Mit weisen Worten musst du machen.
Ist geil.
Genau.
Oder mit einer Weisheit aus dem. Ich dachte, du bist der Ältere.
Er ist der Weisere.
Weisere bin ich wohl, ja, meinst du? Der Weisere, Gandalf der Weiße. Ach,
Weiser hast du gesagt, ja, verstehe.
Es darf auch eine reine Werbeeinlage für euch sein, einfach irgendwas. Ach,
kommt auf kleine Konzerte, schiebt den Underground an, ne? Ja. Hebt euch vom Sofa, auch wenn es draußen warm oder kalt ist. Ne, unterstützt die kleinen Bands, kauft CDs. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
Vor allem nimmt nicht alles zu ernst. Machen wir auch nicht. Also Metal ist so, ich sag mal so schön, das ist so ein riesen geiles Buffet mit tausend Sachen. Für jeden was dabei. Und ich glaube, also mir geht das auf jeden Fall so. Und Charlie auch. Wir brauchen keinen, der uns erzählt, was Metal ist und was nicht Metal ist. Sondern Metal ist das, was ihr geil findet. Und genießt es einfach.
Da müssen wir jetzt noch mal kurz einhaken.
Oh, jetzt hat es um die Szenepolizei.
Richtig. Also ihr haltet auch nichts von der Szenepolizei.
Also wenn du unsere Mucke hörst, kannst du dir ziemlich genau denken, was wir von der Szenepolizei halten. Also ich glaube, die größte Gemüse, was es so oft so musikalisch gibt, das machen wir. Wir schmeißen alles in den Pott und machen dann daraus tatsächlich unsere eigene Mixtur. Aber Szene-Gedanken haben wir dabei gar keine.
Gar keine. Und ich muss auch ehrlich gestehen, es war unter anderem so die Szene-Polizei. Ich habe früher in so einer Prog-Metal-Band gespielt. Da gibt es ja noch mehr, die dann mit Musiktheorien dir nach deinem Konzert sagen, wo du was falsch gespielt hast. Die mir teilweise
ist das
echt
so. Schlimm,
ja, das war wirklich schlimm. Wir waren so eine Kack-Band aus Leverkusen, die kein Schwein kannte, wo ich mir denke, okay, willst du mir jetzt sagen, dass du das Konzert gut fandest oder nicht? Ja, ja, war geil, aber auf der Einstellung ist so, okay, mehr will ich gar nicht wissen.
Weißt da du? Hast du mich verspielt. Dass ich mich verspielt habe.
Da vergeht mir so eine, ging mir eine Zeit lang echt die Lust am Metal, weil alle immer erzählt haben, was true ist und was nicht true ist. Und wenn du True Metal hörst, darfst du kein Metal hören. Ey, fuck it.
Mein Gitarrenlehrer hat Trigger für Schlagzeug, genau. Sünde.
Mein Gitarrenlehrer hat immer gesagt, sei schlau, es gibt nicht schlechte Musik, es gibt Mucke, die dich packt und Mucke, die dich nicht packt. Und wenn es dich nicht packt, ist das so. Und wenn es geil ist, ist es scheißegal, was für ein Musikerchen das ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann.
Und das war doch ein schönes Schlusswort.
Und so weise, ne?
In diesem Sinne.
Geil! Ist geil!
Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich fand das geil.
Vielen Dank, dass ihr sein durften.
Genau.
Bye, bye.
Das war es dann für heute, doch wo das herkam, gibt's noch mehr. Auf Interviews und Spätzles freut ihr euch bestimmt schon sehr. Von dem Podcast für den Haushalt, den Sport oder die Autobahn. Drum schaltet wieder ein für noch mehr.
Test. Okay, ich bin oben.
Test.
Mahlzeit.
Ist faszinierend, wie du mit viel mehr Entfernung genauso laut sein kannst.
Ja, ich kann auch lauter, ist ja gut. So.
Sieht doch gut aus.
Was redet der Mann?
Ich bin halt von Natur aus erstmal ein ruhiger Typ. Also.
Ja, herzlich willkommen zu Charlies Tech Talk. Andy has left the building.
Richtig.
Echte Profis. Geil.
Geil.
Geil. Können wir das mal öfter einfach mal so zwischendurch sagen? Einfach so geil.
Geil. Klar.
Kommt bestimmt.
Oh, weia. Die Temperaturen. Ja, dann legen wir einfach mal los. Folge 151. Machen wir.